Am Freitag mit der Jugend zusammen und gerade wo ich hier saß, habe ich mich wieder daran erinnert und bestimmt an einen bestimmten Vers. Wir gehen zurzeit einen Philipperbrief durch und in Philipper 1, Vers 9, da heißt es: Und um dies bitte ich, dass eure Liebe noch reicher werde in der Erkenntnis und in aller Erfahrung, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößiger seid an dem Tag Christi. Und das möchte ich jetzt einfach für uns bitten, dass wir erkennen, was der Herr uns heute Morgen sagen möchte. Dass wir den Mut haben, Schritte zu gehen, die Erfahrungen zu machen, damit wir noch lauter, damit wir noch deutlicher von Christus verkündigen können. Und Herr, ich bitte dich für uns alle, nicht nur für mich, nicht nur für ein paar wenige, sondern für uns alle, dass wir dich erkennen dürfen. Deine große Liebe, aber auch deine große Heiligkeit. Und dass wir erleben dürfen, wie wunderbar ein Leben mit dir ist. Herr, ich bitte dich darum, dass wir mehr und mehr erkennen dürfen, wie du bist, wer du bist. Amen. Ich habe eine Frage am Anfang. Fällt es dir leicht, jemandem zu vertrauen? Wahrscheinlich dem einen leichter als dem anderen, je nachdem, wie seine Erfahrungen sind. Ich bin jemand, der gerne in den Bergen unterwegs ist. Und wer oben in den Bergen unterwegs ist, oft gibt es die Trampelpfade, da kann man gut drauf rumlaufen. Da kommt man auch meistens an seinem Ziel an. Die Frage ist, vertraue ich, dass dieser Weg auch der Weg ist, der zum Ziel kommt? Mein Onkel ist auch so ein Draufgänger. Der liebt es, in den Bergen unterwegs zu sein. Der hat sportlich alles gemacht, was man machen kann. Hat mit einem Damenfahrrad auch mal einen Triathlon gewonnen auf den Philippinen und verschiedene verrückte Sachen. Also er ist wirklich so ein Chaot. Sehr liebenswerter Chaot. Und er dachte, hey, weißt du was? Das ist doch langweilig. Das ist doch langweilig, wenn ich immer nur auf diesem Weg bleibe. Er hat gedacht, oh, weißt du was? Ich gehe einfach mal querfeldein. Die Spitze, Bergspitze, das sind vielleicht noch 100 Meter. Oh, das ist doch kein Problem. Ich bin fit, ich schaffe das. Die Sache ist nicht fast ziemlich schlimm ausgegangen. Er ist ein paar Meter gut hochgekommen. Musste dann anfangen zu klettern, kein Problem. Aber irgendwo hat er sich dann festgeklettert. Er kam nicht mehr vorwärts, er kam nicht mehr zurück. Und mein Opa, ein ehemaliger Schweizer Offizier, in der Militär, er kannte die Berge sehr gut, das war sein Gebiet. Und dann stand er oben und musste ihm sagen, hey, jetzt gehst du einen Schritt noch nach rechts und musste ihm zeigen, wo kommst du da wieder raus. Und mein Onkel hatte keine andere Möglichkeit, als zu sagen, okay, ich vertraue dir jetzt, dass du genau weißt, wo ich lang muss, damit ich hier wieder rauskomme. Damit ich hier wieder ohne Schaden rauskomme. Und das ist die Frage an uns eigentlich. Wenn wir über Nachfolge überlegen, wenn wir über Nachfolge Jesu überlegen, ist die erste Grundfrage, die wir uns stellen müssen, hey, vertraue ich überhaupt Jesus? Und wenn ja, wie viel vertraue ich? Weil diese Frage wird entscheidend sein, wie weit wirst du bereit sein, in der Nachfolge Jesu mitzugehen? Ein Thema heute Morgen ist ja die Einladung und die Kosten der Nachfolge. Es ist die Einladung nicht nur an eine kleine Gruppe von uns, sondern es ist die Einladung an uns alle, Christus nachzufolgen. Uns alle mal Gedanken zu machen, hey, wie sieht es in meinem Leben aus? Folge ich Jesus wirklich nach? Delia und ich hatten die letzten Wochen sehr intensiv nochmal darüber nachgedacht. Ja, ich habe mich 98 entschieden, Jesus nachzufolgen, habe mich bekehrt. Und jetzt über 20 Jahre später frage ich mich immer noch, hey, wie sehr vertraue ich Jesus? Folge ich ihm wirklich nach? Was darf mir die Nachfolge kosten? Jetzt höre ich euch nachher ein bisschen mehr auch, warum wir darüber nachdachten. Aber es ist die Einladung an uns alle, wirklich mal zu prüfen. Nicht nur zu überlegen, zu vergleichen. Ich bin schon super Christ, ich folge schon gut nach, ich muss gar nicht darüber nachdenken. Nicht zu vergleichen mit rechts und links, sondern mal für sich selber zu gucken. Wie sieht es in meinem Leben aus? Wie sieht es in der Beziehung zwischen mir und dem, der am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, aus? Der auferstanden ist. Wie sehr folge ich Jesus wirklich nach? Wir dürfen uns einen Text heute Morgen anschauen, der sehr herausfordernd ist. Und ich lade euch ein, wenn ihr eure Bibel dabei habt, hilft es ungemein, diesen Text aufzuschlagen. Das ist in Lukas Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Lukas Kapitel 9, ab Vers 57. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, also Jesus und seine ganze Jüngerschaft, die waren gerade unterwegs. Jesus hat gesagt, jetzt ist die Zeit, ich gehe nach Jerusalem. Ich gehe dorthin, wo die Leute mich kreuzigen werden. Als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr. Vorher, aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Wir haben hier drei Männer, drei Situationen, die sehr unterschiedlich sind. Und ich habe drei Es sind drei Fragen, die aus dem Text uns eigentlich anspringen, wo wir uns entscheiden müssen. Was wählen wir? Diese erste Situation mit dem Mann, der kommt und sagt, hey, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Eigentlich ist es da, wo wir sagen, wow, super, da kommt einer von sich und sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Stellt euch mal vor, wenn wir mit dabei wären, ich würde mich freuen darüber. Super, da ist noch jemand, der mit auf diesen Weg kommt. Und würde erwarten, Jesus würde sagen, das finde ich super von dir, komm mit, wir machen das zusammen. Aber Jesus' Antwort ist ganz anders. Die Füchse haben Höhlen, die Vögel als Nestes haben, Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Mit Sohn des Menschen ist auch schon ein Begriff aus dem Alten Testament, wo der Prophet Daniel sagt, der Menschensohn wird eines Tages kommen. Der Menschensohn, hier Jesus Christus, sagt über sich selbst, hey, ich habe keinen Platz, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Ich glaube, wenn ich dabei gestanden wäre, würde ich sagen, Jesus, was machst du hier gerade? Der ist doch gerade bereit, dir nachzufolgen. Aber Jesus sagt eigentlich hier ganz klar, hey, wenn du mir nachfolgst, dann wird das dir ein ziemlich hoher Preis sein. Und die Frage an uns ist, für uns im Alltag heutzutage, willst du lieber den Komfort, oder wählst du das Kreuz? Jesus war unterwegs nach Jerusalem. Jesus war unterwegs nach Golgatha ans Kreuz. Und Jesus macht hier ganz deutlich, Nachfolge kostet was. Jesus sagt nichts, verheimlicht uns nichts voraus, so hey, weißt du was, folge mir nach. Und so, ach ja, übrigens, das könnte dir das und das kosten. Das kostet dir vielleicht ein bisschen hier. Jesus sagt eigentlich schon ganz klar im Voraus, hey, wer mir nachfolgt, dem wird es was kosten. Wenn wir im Lukas-Evangelium weiter rumgucken, was Jesus noch über Nachfolge sagt, da wird ganz klar, dass es nicht nur einfach so ist, hey, Jesus hatte keinen Platz, wo er sich hinlegt, sondern Nachfolge kostet extrem viel. Nachfolge ist nicht einfach. In Lukas 10, Vers 3 sagt er zu seinen Jüngern, die er gerade aussendet, hey, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer unter Wölfe. Das ist nichts, hey, geht hin, ich beschütze euch so gut es geht und es wird alles super. Nein, ihr seid wie Lämmer, die unter Wölfe gehen. In Lukas 9, 23, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Was Jesus hier sagt, ist keine Übertreibung. So, hey, ich male das hier einfach mal gerade schwarz. Ich habe sowieso gerade, wurde abgelehnt von Menschen und Jesus sagt ganz deutlich, hey, wenn du mir nachfolgst, dann verleugne dich selbst und nehme dein Kreuz auf dich und das täglich. Nicht einfach mal 8 Stunden 5 Tage die Woche. Nein, du sollst täglich dein Kreuz auf dich nehmen. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Es ist keine Übertreibung, es ist die reine Tatsache. Es ist eine Wahrheit, klare Wahrheit. Wer nachfolgt, wer Jesus nachfolgt, muss mit allem rechnen. Muss mit Folter rechnen, mit Gefängnis oder auch sogar mit dem Tod. Und das ist die Frage an uns, ey, was wählen wir eigentlich? Wählen wir den Komfort oder wählen wir das Kreuz? Darf uns Nachfolge das alles kosten? Oder sind wir dann doch, wo wir sagen, Jesus, wir folgen dir nach. Ja, ich wähle das Kreuz, aber ich habe noch meine Bedingungen dabei. Weißt du, diesen Urlaub, den brauche ich unbedingt. Ich brauche diese finanzielle Rücklagen, damit ich, oder ich brauche das und dies. Fangen wir an, Kompromisse zu machen, wenn es darum geht, wenn Jesus sagt, hey, folge mir nach. Verleugne dich selbst, gib dich ganz auf und folge mir nach. Wir denken immer, so Folter, Gefängnis und das ganze Tod, das ist ganz weit weg. Aber es ist eigentlich viel näher, als wir uns eigentlich das bewusst sind. Am 6. Januar, am 7. Januar, haben wir eine Nachricht bekommen von einem Freund, der Missionar ist. Die hat mich ziemlich mitgenommen. Und ich lese euch einfach mal vor, was seine Familie letztens über WhatsApp uns geschrieben hat. Das war eine rund SMS an alle. Und da heißt es, am 6. Januar 2020 ging David zum zweiten Mal zu Räubern, um ihnen Jesus zu predigen. Also er war schon mal da, er hat schon mal den Leuten erzählt und er geht jetzt wieder hin, Jesus verkündigen. Und es steht weiter, sie griffen ihn an, schlugen ihn mit voller Kraft 9-mal mit einer Machete und 15-mal mit einer Eisenstange auf den Kopf und Oberkörper. Ihr Ziel war es, ihn umzubringen. Hey Leute, dieser Typ geht einfach hin, weil er sagt, Jesus, ich folge dir nach. Ich will dich verkündigen. Ich will dir nachfolgen. Und diese Räuber, diese Menschen, wie es gerade gesagt, 9-mal mit einer Machete, 15-mal mit einer Eisenstange, wollten ihn umbringen. Deli und mir geht es auch sehr nah, weil ich erinnere mich so gut, wie oft wir auf einem Café zusammen saßen. Und wie wir uns gegenseitig ermutigt haben, hey Leute, lass uns Jesus nachfolgen. Ja, es gibt Menschen da, die werden danach sehen, uns umzubringen, wenn wir Jesus nachfolgen. Denen ist das nicht egal, was wir machen. Delias Bruder war mit dabei in der Situation. Sie sind zu zweit zu den Räubern gefahren. Mein Schwager hat es geschafft, gerade noch so schnell wieder ins Auto reinzuspringen. Hatte die Kamera laufen gehabt. Also Handy, sind ja heutzutage ganz schnell Handy angemacht. Hat das Ganze gefilmt. Er konnte kein Wort Spanisch dort. Ist zur Polizei gefahren, hat das Video gezeigt, die sind hingekommen. Als sie zurückkamen, lag David nur noch da auf dem Boden. Und die haben mit dem Schlimmsten gerechnet. Und die Frage ist halt, was darf uns Nachfolge kosten? Ich bin dankbar, wir haben viel gebetet und später in der Nachricht heißt es, heute am 24.01. konnte er aus dem Krankenhaus entlassen werden. Zwar musste er mit über 100 Stiche genäht werden, Schädelbruch und Arm gebrochen, aber ihm geht es wieder gut. Danke Gott bis dahin. Er wurde ins Gefängnis gebracht, weil er einer der Angreifer mit einem Messer abgewehrt hat und ihn verletzt hatte. Und bis im Februar wird der ganze Prozess dann gelaufen und so lange muss er im Gefängnis bleiben und gucken, was macht Gott jetzt hier? Und das ist die Frage an uns, was darf uns Nachfolge kosten? Sind wir bereit dazu, wenn Jesus sagt, hey, geh dahin, gehen wir dahin? Oder sagen wir, nee, das kostet mir zu viel. Das kann ich nicht. Wählen wir den Komfort oder wählen wir wirklich das Kreuz? Komfort vom körperlichen Gutsein, dass es uns gut geht, gesundheitlich. Aber wie sieht es aus mit unseren finanziellen Mitteln, mit unserem finanziellen Komfort? Jesus sagt deutlich in Lukas 12,15, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Warnt ganz, ganz deutlich davor, hey Leute, es geht nicht, als Nachfolger sollst du nicht darum kämpfen, jetzt ich will reich werden. Sondern es ist eigentlich ganz anders, wie Jesus sich das vorstellt. Später im Kapitel, Verse Kapitel 12, 29, 31 steht, sagt er zu seinen Jüngern: Und ihr Jünger, trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und seid nicht in Unruhe. Denn nach diesen allen trachten die Nationen der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Trachtet jedoch nach seinem Reich, und dies wird euch hinzugefügt werden. Herr Jesus sagt dir ganz ehrlich: Folge mir nach. Guck nicht in erster Linie, wo kriegst du dein Brot her, wo kriegst du das her, was du zum Leben brauchst. Sondern in erster Linie sagt Jesus: Folge mir nach. Sei nicht in Unruhe darüber, was kommt. Hey, weißt du was? Ich sorge mich um dich. Leute, wir haben den Gott, der aus nichts die ganze Erde geschaffen hat. Und da können wir ihm auch zutrauen, dass er aus nichts uns versorgen kann. Dass er sich darum kümmern kann, dass wir genug zu essen haben. Ein großes Vorbild in dem Punkt ist für mich Georg Müller. Georg Müller, einer, der vor knapp 100 Jahren gelebt hat, der hat ein Waisenhaus in England gegründet. Daraus sind ganz viele entstanden. Und es gibt diese eine Situation, die eine Geschichte, die er erlebt hat, wo sie am Tisch mit den Waisenkindern sitzen, kein Geld hatten für Essen. Und er sagt: Hey, weißt du was, wir setzen uns hin. Mein Gott hat mir gesagt, er versorgt mich. Und sie setzen sich hin, danken Gott für das Essen, was er noch bringen wird. Kaum später klopft es an der Tür und der Bäcker aus dem Dorf steht vor ihm und sagt: Hey, weißt du was, ich konnte gestern Nacht nicht schlafen. Irgendwie, ich konnte nicht schlafen und ich habe die ganze Nacht durchgebacken. Hier, ich habe Brot für euch. Hey, auf einmal hatten die einen ganzen gedeckten Tisch. Und er hat nichts dafür getan. Er hat einfach gesagt: Ich vertraue Gott. Kurz später, draußen auf der Straße, der Milchwagen war unterwegs und Reifenpanne. Die mussten die ganzen Milchflaschen noch loswerden vom Auto, damit sie das Auto reparieren können. Und der Typ klingelt bei dem am Waisenhaus, sagt: Hey, ich habe ein ganzes Auto voller Milch, ich muss es loswerden, damit ich mein Auto reparieren kann. Könnt ihr das gebrauchen? Und er nimmt es an und sagt: Danke, Herr. Und dann ist die Frage an uns: Was trauen wir Gott zu? Wenn wir sagen, wir wollen dir nachfolgen, sind wir bereit, dann die Sicherheiten aufzugeben und zu sagen, die menschlichen Sicherheiten aufzugeben und zu sagen: Ja, ich vertraue mich ganz dir hin, Herr, dass du mich versorgen wirst. Es geht nicht dabei darum, dass ich mir jetzt sage: Ich habe jetzt einfach mal gerade Bock, das zu erfahren und jetzt, ich gehe gar nicht mehr einkaufen und der Herr wird mich versorgen. Nee, hier sagt der Text ganz deutlich: Trachtet jedoch nach seinem Reich. Trachtet danach, das zu tun, was Gottes Aufgabe für dich ist. Trachtet danach, was er mit dir vorhat. Stell das als erste Priorität und er wird dich versorgen. Was darf mir Nachfolge kosten? Wählen wir den Komfort oder wählen wir das Kreuz? Steht mir vielleicht der Komfort im Wege, Christus ganz nachzufolgen? Nehme ich mein Kreuz auf mich und das täglich? Wenn Gott sagt, dass er uns versorgen wird, wenn wir uns ganz auf ihn ausrichten, dann wird er auch sein Wort halten. Ich bin dankbar, ich bin in einer Familie aufgewachsen, im christlichen Elternhaus. Mein Opa hat eine Bibelschule gegründet. Wir waren als Familie, mein Vater als Familie Missionare auf den Philippinen. Und es war einfach herrlich, immer wieder mal bei meinem Opa zu sitzen oder von meinem Vater auch mitzuerleben. Hey, manchmal ist es so, dass du kein Geld mehr hast. Mein Opa erzählt, ich erinnere mich noch, wir saßen mal bei ihm am Tisch und er erzählte uns, er hat die Bibelschule gegründet, hatte keinen Cent dafür, keinen Pfennig. Und jetzt stehen da, was sind das, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gebäuden. Über 150 Schüler. Und Gott hat das alles dazu getan. Und in der Zeit, er hatte nur einen Teppich. Der Teppich war gleichzeitig sein Bett und seine Decke. Aber er hatte nie zu wenig zum Leben. Gott hat ihn durchgetragen. Und die Frage an uns: Wie weit bist du bereit, Christus nachzufolgen? Was hält dich ab, noch weitere Schritte zu gehen und ihm zu vertrauen? Kann es sein, dass der Komfort dich aufhält, zu sagen: Okay, ich gehe jetzt los? Die Familie, von der ich gerade erzählt habe, in Argentinien, die haben alles verkauft. Die sind nach Südamerika gegangen, haben sich ein Auto gekauft. Die wussten ganz klar, der Herr ruft sie jetzt hier nach Südamerika zum Predigen, zum Evangelisieren. Jedes Kind von denen hatte einfach eine Tasche. Einfach einen Sack, den man über die Schulter werfen kann. Da war alles drin, was sie hatten. War alles drin, was sie brauchten. Und sie durften erleben, wie Gott sie Tag für Tag durchträgt. Da war nichts an Komfort, was sie aufgehalten hat, mal weiter zu reisen, zu gucken, wo der Herr mich haben will. Diese erste Begebenheit von dem Mann, der Jesus nachfolgen will und Jesus sagt, hey, weißt du was? Der Menschensohn, Jesus selbst, hat keinen Platz, wo er sich hinlegen soll. Nehme dein Kreuz auf dich. Gehen wir weiter im Text. Verse 59 und 60. Ich lese nochmal vor. Er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Ey, was für eine Ehre ist das, ne? Überleg mal, Jesus kommt ganz konkret zu dir und sagt, hey, weißt du was, folge mir nach. Du sollst mir nachfolgen. Es ist genau das Gleiche, was er sagte zu Petrus, zu Jakobus, Johannes, die anderen Aposteln, wo er sagt, hey, folge mir nach. Und die sind alles liegen und sind nachgefolgt. Aber diese Antwort des Mannes, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben, ist vielleicht, wo wir zuerst denken, das ist doch ein guter Grund eigentlich. Das ist doch eigentlich richtig, sich um seinen Vater zu kümmern, jetzt bei der Beerdigung und bei dem Ganzen. Die Frage ist von der Intention des Mannes, was wollte er wirklich? Wäre der Vater schon tot gewesen und es nur noch um die Beerdigung gegangen wäre, dann wäre er die Frage, warum ist er überhaupt auf der Straße unterwegs? Weil eigentlich müsste er sich ja um die ganzen Trauerfeiern kümmern. Ist das vielleicht eine Lüge, was er hier sagt, dass er sich erst um die Beerdigung kümmern muss? Dann hätte Christus ganz schnell gemerkt, hey, du, lass uns bei der Wahrheit bleiben und hätte wahrscheinlich darauf angesprochen, gesagt, hey, wir müssen ehrlich bleiben. Ich glaube sehr stark, dass es darum ging, dass der Mann erstmal einfach nur abwarten wollte. Er will Jesus nachfolgen, aber sagt, aber später, ja, ich will dir folgen, aber später, lass mich erstmal mein Projekt zu Ende machen. Ich will erstmal warten, bis der Vater gestorben ist und dann komm, erst wenn die Sache abgeschlossen ist. Vielleicht hat er gehofft, erstmal gewartet, bis er sein Erbe bekommt, damit er finanziell unabhängig ist und Jesus einfach folgen kann, ohne jetzt sich über das Geld Sorgen zu machen. Vielleicht war es auch die Hochachtung, er will den Vater nicht alleine lassen. Aber das Gravierende an seiner Aussage ist, Herr, er spricht Jesus mit Herr an, erlaube mir vorher. Es ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Wenn wir zu Jesus Herr sagen, dann bedeutet es, er ist derjenige, der das Sagen hat. Wenn das persönliche Fürwort Ich auf dem Thron sitzt, dann hat Christus keine Befehlsgewalt mehr. Und da müssen wir mal ganz überlegen, für uns persönlich, wer sitzt wirklich auf dem Thron meines Lebens? Sitzt Christus da oder sitze ich doch vielleicht mit auf diesem Thron? Ich will dir folgen, aber vorher, dieses Ja, aber später. Es gibt bestimmte Dinge, die ein geistig Toter genauso wie ein Gläubiger tun kann. Sieh zu, dass du dein Leben nicht mit Sachen zubringst, die ein unbekehrter Mensch genauso gut tun kann, vielleicht sogar besser tun kann. Lass die geistlich Toten ruhig ihre leiblich Toten begraben. Aber was dich angeht, sei unabkömmlich. Der Hauptantrieb dieses Lebens sei, meine Sache auf Erden voranzutreiben. Hey, es geht nicht darum, dass wir unsere Sachen machen, sondern Jesus sagt ganz deutlich, dass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Christus hat berufen. Christus hat uns einen Auftrag gegeben. Die Frage ist, was ist wichtiger? Wir haben viele Aufgaben und es kann sein, dass manche wirklich schön sind. manche wirklich moralisch auch gut sind, wo wir sagen, ja klar, und die sind auch richtig und wertvoll. Die Frage ist aber, stellen wir unsere Aufgabe höher als Gottes Aufgabe? Ist unsere Priorität wichtiger als Gottes Priorität in meinem Leben? Jesus fordert ihn auf, hey, geh hin und verkündige das Reich Gottes. Ist die Botschaft von der Königsherrschaft, die so dringlich ist. Ist schön und gut, dein Anliegen, aber verkündige das Reich, das ist so viel wichtiger. Es ist kein Aufschub möglich. Hier ist Radikalität gefragt. Jesus sagt, hier ist eine Hingabe, die heute gefragt ist, gefordert. Nicht erst eine, die erwartet, ey, weißt du was, du hast noch das Projekt, weißt du, mit dem Menschen von Jesus erzählen, das kann noch warten. Mach erst mal deins und wir machen das spät. Nein, ihr sagt, heute geh los, verkündige das Reich. Erzähle davon, was Jesus in deinem Leben getan hat, was er für dich getan, für uns getan hat. Und es geht um die Königsherrschaft Christi. Christen sind im geistlichen Leben Anhänger einer absoluten Monarchie. Hey Leute, Christen sind nicht ein Demokratiehaufen. Christen sind nicht Leute, die eine Gewaltenteilung haben, sondern nur reine Monarchie. Christus hat das Sagen. Er ist derjenige, der auf dem Thron sitzt. Wir hatten die Offenbarung, wo wir so deutlich gesehen haben, wer der König der Könige ist, wer am Ende auf dem Thron sitzt. Und ich frage an uns, wie sieht das in unserem Leben aus? Wessen Aufgabe steht höher, deine oder Gottes? Kann es sein, dass wir uns ganz oft in alltäglichen Dingen verwickeln? Wir wissen eigentlich, ja, Jesus hat uns gerufen zu Sachen, aber wir sind so beschäftigt mit alltäglichen Dingen, dass wir vergessen, was Gott gesagt hat. Ist doch ganz logisch, wer in einen Krieg zieht, der verwickelt sich nicht in Geschäften des täglichen Lebens, sondern wer in einen Krieg zieht, der guckt genau das, worauf es ankommt. Als Nachfolger Jesu sollte Gottes Priorität unsere Priorität sein. Hey, Jesus hat einen ganz klaren Auftrag gegeben. Matthäus 28 steht ganz klar, geht hin zu allen Völkern, verkündigt, macht sie zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie. Hey, wir haben einen Auftrag und die Frage ist, hey, wie sieht's aus? Wir haben weltweit 7000 Volksgruppen, die als unerreicht gelten. Als unerreicht sind diejenigen, die sich selber als Volk nicht erreichen können. Die entweder an Manpower oder an Ressourcen einfach zu wenig haben, um das Land zu erreichen mit diesem Evangelium. 7000 Volksgruppen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht viel oder wenig für dich klingt. Aber wenn wir die Zahlen dahinter betrachten, sind es 3,2 Milliarden Menschen. 3,2 Milliarden Menschen, die als unerreicht gelten. Die keine große Möglichkeit haben, mal das Wort Gottes zu hören. Diese befreiende Botschaft, was wir vorhin so gesungen haben, Jesus, der am Kreuz für mich gestorben ist, damit wir frei sein können. In Thailand geht man davon aus, nur jeder 80. ungefähr überschlagen wir das hier, nur 2 Personen von uns, haben in ihrem Leben einen Christen getroffen. Nur 2 von uns hier im Raum. Und dann ist die große Frage, hey, hat dieser Christ auch jedes Mal allen Menschen gleich erzählt von dem, was er mit Jesus erlebt hat? Wie sieht das hier in Deutschland aus? Nach dem Joshua Project zählen die ungefähr 3,2 Millionen Menschen auf, die unerreicht sind hier in Deutschland. Unerreicht aufgrund ihrer Sprache, aufgrund ihrer Herkunft, wo sie herkommen. Vielleicht auch, weil sie in Gegenden wohnen, wo es kaum Christen gibt, wie es oft in Ostdeutschland der Fall ist. Aber was ist eigentlich hier mit uns hier in Worms? Worms zählt auf ca. 83.000 Einwohner. Und wenn wir jetzt überlegen, welche Gemeinden wir haben und wie viele Leute hier in den Gottesdiensten kommen und wie viele wirklich Christus nachfolgen und an ihn glauben, dann merken wir, hey, wenn wir nur die Tür aufmachen, da ist eine ganze Stadt, die noch nie was von Jesus gehört hat, die diese Botschaft von Jesus hören muss. Und dann ist die Frage, welche Aufgabe ist uns wichtiger? Wessen Aufgabe steht höher, deine oder Gottes? Wie sieht es in unserem Leben aus? Trauen wir uns dann mal, sagen, ja, Jesus, ich folge dir nach. Und dann, egal was es kostet, ich mache meinen Mund auf und ich verkündige dich, weil du wahres Leben gibst, weil du Rettung gibst von unserer Schuld. Gottes Aufgabe sollte, wenn wir Jesus nachfolgen, wichtiger sein als unsere. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann suche dir keine Ausrede, warum es dir gerade nicht passt. Dir wird immer irgendwas einfallen, sondern geh einfach los. Wenn du unterwegs bist und den Eindruck hast, der Heilige Geist spricht dich an, du sollst diese Person ansprechen, dann zöger nicht, sondern geh hin und erleb, was Gott mit dir vorhat, dass er dich gebrauchen möchte. Vielleicht eine provokante Frage zum Abschluss von diesem Punkt. Lügen wir jedes Mal, wenn wir Christus mit Herr ansprechen, aber nicht tun, was er von uns verlangt? Lügen wir jedes Mal, wenn wir Christus mit Herr ansprechen, aber nicht tun, was er von uns verlangt? Es ist nicht nur die Frage an dich, es ist auch die Frage an mich, an uns als Gemeindeleitung, als Gemeinde generell hier, als Christen, als Nachfolger Jesu. Wie sieht das in unserem Leben konkret aus? Ist Jesus wirklich der Herr? Sind seine Priorität unsere Priorität? Oder folgen wir nur nach, weil es einfach gerade ein schöner, gemütlicher Weg mit ihm ist, weil es einfach ist, und dann, wenn es schwer wird, dann hauen wir ab? Der Michael hatte letzte Woche Sonntag eingeladen, hey, wenn Gott dich anspricht und sagt, hey, komm, folge mir nach in Mission, in der Auslandmission, dann komm auf uns als GL, als Gemeindeleitung auf uns zu und wir wollen mit dir zusammen beten und gucken, was der Herr vorhat. Prüf dich, ob deine Aufgaben, an der du bist, wirklich Gottes Aufgaben sind oder ob das, was du dir selber sagst, es sind Gottes Aufgaben, vielleicht nicht eigentlich nur deine Aufgaben sind, die du dir selber einredest. Meine letzte Frage vom Text ist zu den Versen 61 bis 62. Lässt du dich ablenken oder bist du fokussiert auf Christus? Dieser letzte Mann, der kommt und sagt, ich will dir nachfolgen, Herr, aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Und dann kommt Jesus mit diesem Bild, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. An sich ist ja nichts Falsches. Er wollte einfach zurückgehen, sich verabschieden. Wir erleben das bei der Berufung von dem Propheten Elisa. Als Elia zu Elisa kommt und sagt, hey, weißt du, du bist jetzt mein Nachfolger, da geht Elisa noch zu Elia. Elia sagt, erlaube mir aber bitte noch bei meiner Familie Abschied zu nehmen. Und er sagt, ja, geh. Es ist auch nichts Falsches dran. Das Problem ist aber, wenn es dem Gehorsam im Wege steht. Christus will Nachfolger, die sich voll auf ihn konzentrieren, die voll auf ihn sich ausrichten. Dieses Bild vom Flug ist eigentlich ganz deutlich, wir müssen fokussiert nach vorne sein. Damals war das beim Flug so, du hattest die eine Hand auf dem Flug, damit hast du den Druck gemacht, wie tief sollte der Flug in die Erde reingehen, zum Umgraben. Auf der anderen Seite hast du ihn auch mitgesteuert, ob er ein bisschen schiefer, ein bisschen gerader sein soll. Und es war eine Kunst halt, also ich stelle es mir vor, als eine Kunst, Ortwin lächelt da. Es ist wahrscheinlich, ich glaube, die meisten von uns würden erstmal wirklich brauchen, um da wirklich das Gefühl reinzukriegen. Mit der einen Hand am Flug und mit der anderen Hand das Tier, das Vieh, was vorne ist, zu steuern, wo es lang gehen soll. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid unterwegs und ihr guckt mal nach hinten und zur Seite, hey, man ist abgelenkt. Und wenn man zurückblickt, merkt man, hey, diese Furche, dieses, wo wir umgegraben haben, das ist gar nicht mehr gerade, sondern es ist nur noch krumm und schief. Und im schlimmsten Fall hast du einen Stein da im Acker, wo du gegenknallst mit dem Flug und das Ganze dir kaputt geht. Oder das Tier dir ausbüchst oder was auch immer. Wer zurückblickt, riskiert, alles zu verlieren. Wie sind wir als Nachfolger Jesu unterwegs? Gucken wir zurück, lassen wir uns ablenken. Ablenkung ist nicht unbedingt einfach nur, ach, meine schöne Familie. Ablenkung kann Sachen sein aus der Vergangenheit. Verletzungen, die wir mittragen. Verbitterung gegen Leute, die uns immer wieder einholen, wo wir gar nicht die Möglichkeit haben, uns nach vorne auszurichten, sondern der Schmerz von hinten immer wieder kommt. Enttäuschungen, Zweifel, Skepsis. Vielleicht auch die Angst vor möglichen Konsequenzen, sozial, finanziell. Die Sorgen, bin ich überhaupt der Richtige dafür? Bin ich alt genug dafür? Vielleicht Sorgen auch, hey, Partnersuche, Wünsche, eigene Wünsche, die man hat. Eigene Wünsche, die wir höher stellen als Gottes Aufgabe. Ich finde Paulus ein super Beispiel. Ich liebe im Philipperbrief. Paulus sagt im Philipperbrief, Kapitel 3, meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem aus, was da vorne ist und jage dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis des himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus nach. Folgen wir Jesus genauso nach? Oder lassen wir uns immer wieder ablenken von dem, ach, ich hätte doch gerne mein Haus wieder, ich hätte doch gerne das wieder. Aber Jesus' Schlussfolgerung ist eigentlich ganz deutlich, weil es auch knallhart. Niemand, der zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Jesus sucht nicht Leute, Nachfolger, die einen Teilzeitjob machen. Jesus sucht Nachfolger, die sich voll auf ihn konzentrieren, voll auf ihn ausrichten. Ja, Nachfolge kostet uns viel Mut, viel Ausdauer und die Grenzen sind sehr hoch. Komfort oder das Kreuz, sind wir bereit dazu? Wessen Aufgabe steht höher? Schaffe ich es, mich zurückzustellen? Oder sitze ich vielleicht doch noch auf dem Thron? Lassen wir uns ablenken oder sind wir fokussiert auf Christus? Leute, wenn man Nachfolge einfach wirklich betrachtet, dann ist das ein Leben, wo ich sage, hey, das ist nicht einfach. Das wird nicht einfach werden. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Wir haben erlebt als Christen, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Wir haben die Zusagen in seinem Wort, wenn wir uns ganz nach ihm ausrichten, dann wird er uns versorgen. Der Philipperbrief zeigt ganz deutlich, Paulus hat gelitten. Selbst Paulus hat Leid erlebt im Gefängnis, wurde ausgepeitscht, gesteinigt, er hat einiges durchgemacht. Und auf der anderen Seite erzählte er, hey, weißt du was, ich habe so eine Freude. Ich habe eine Freude, weil Jesus in mir lebt. Weil ich erleben darf, was er gemacht hat in meinem Leben und weil er Freude gibt, jetzt. Und am Ende der Siegespreis im Himmel. Jesus sagt ganz deutlich in Matthäus 6, Vers 19, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motten und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Fraß zerstört und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Hey Leute, lass uns das, was hier auf Erden ist, zur Seite schieben. Lass uns das vergessen und lass uns nach Christus ausrichten und den Siegespreis im Himmel holen. Da, wo wir den nicht verlieren können. Dein Lebensziel bestimmt dein Lebensstil. Was ist dein Ziel? Lässt du dich ablenken oder bist du voll konzentriert, voll fokussiert auf Christus hin? Dein Lebensziel bestimmt deinen Lebensstil. Nachfolge hat immer was mit Vertrauen zu tun. Vertraue ich dem Wort Gottes? Vertraue ich dem, was er sagt? Und vertraue ich auch in schwierigen Momenten, wo vielleicht ein Tod ins Auge blickt? Ja, Jesus, du bist größer und du weißt, was hier los ist und ich vertraue dir, dass du das Beste machst. Nicht das Beste für mich, sondern das Beste nach deinem Plan, deine Priorität zuerst, nicht meine. Wählst du lieber den Komfort oder wählst du das Kreuz? Wessen Aufgabe steht höher, deine oder Gottes? Lassen wir uns ablenken oder sind wir fokussiert auf Christus? Ich lade euch ein, lasst uns nicht einfach abwarten, bis wir zu Hause sind und dann darüber nachdenken. Sondern vielleicht einfach mal sitzen zu bleiben gleich nach dem Gottesdienst und zu überlegen, hey, was bedeutet das mit meinem Leben? Wie sieht das in meinem Leben aus? Wir stehen hier gerne zur Verfügung, dass ihr zu uns nach vorne kommt, dass wir zusammen reden, dass wir zusammen beten dürfen. Uns ermutigen dürfen, diesen Weg weiterzugehen, auch wenn es gerade schwer ist. Hier vorne haben wir eine Tafel mit Papier, mit Stiften. Da dürft ihr euch Fragen, die ihr habt, Gedanken, die ihr kommt, dürft ihr euch aufschreiben, dürft ihr dran pinnen. Wir werden versuchen, immer wieder mal eine dieser Fragen aufzugreifen in den nächsten Gottesdiensten. Weil wir wollen nicht alleine einfach nur, es ist eine One-Man-Show, jeder folgt Jesus alleine nach, sondern wir sind gemeinsam unterwegs und dann wollen wir uns gemeinsam ermutigen und ermahnen, weiter Jesus nachzufolgen, ihm konsequent nachzufolgen. Und Herr, ich bitte dich, dass wir in schwierigen Momenten nicht das Vertrauen in dir verlieren, sondern dass wir wirklich ehrlich zu uns sind, dass wir ehrlich vor dir sind und die Sachen bei dir abgeben. Herr, ich bitte dich, dass wir dir nachfolgen und dass nicht mit Kompromissen, sondern kompromisslos dir nachfolgen, egal wie schwer es wird. Danke, dass wir die Zusagen in deinem Wort haben, dass du durchträgst und das vielleicht anders, als wir es uns erwarten, anders, als wir es uns vorstellen. Und ich bitte dich, dass wir da die Kraft haben, nicht nach unserem Wollen zu fragen, zu gucken, was wir wollen, sondern in erster Linie voll konzentriert auf dich zu sein, mit deinen Augen zu schauen, was du vorhast hier in Worms und erleben dürfen, wie groß Sachen du durch uns bewirkst. Danke, Herr, dass wir dir nachfolgen dürfen. Amen.